Hast du eigentlich deine Work-Life-Balance im Griff?
Habe ich meine Work-Life-Balance im Griff? Das ist eine richtig gute Frage. Spontan nein.
ARD. Also auch ich finde es auch immer noch cool, mal lange Tage zu haben und mal richtig zu malochen und das Gefühl zu haben, jetzt heute haben wir mal richtig was bewegt. Aber nichtsdestotrotz gibt es die Tage, wo ich sage, ich würde ganz gern um 16 Uhr beim Sport sein. Ich würde ganz gern um 16 Uhr Freunde treffen oder ich möchte einfach mal nichts machen um 16 Uhr. Also ich denke, da muss man halt gucken, dass man das bestmöglich verbindet, wie es für einen gut ist.
63 Hektar. Von Wochenmarkt bis Scheunentor.
Der Landwirtschaftspodcast von NDR Niedersachsen.
Mit Andreas Kuhlage
und Maja Mokwitz.
Welcome, welcome, welcome here to our podcast 63 Hektars. Maja hat schon wieder Schaum vorm Mund, weil wir eigentlich besprochen hatten, ich soll heute nicht so viel Englisch quatschen.
Ja, wir sollen nicht so denglischen.
Denglischen.
Weißt du, wir sind zu modern.
Wir sind der Podcast für Landwirtschaft. Merken Sie sich das bitte, merkt euch das bitte. Wir hören uns in der ARD Audiothek, da wo man alle unsere Folgen hören kann. Toll, dass ihr und Sie, liebe Hektis, wieder mit dabei sind. Wir kümmern uns um alle Fragen der Landwirtschaft. Warum geht so vieles aneinander vorbei zwischen Verbrauchern wie mir, dem Kuhlage, und Landwirten wie dir?
Genau, mein Name ist Maja Mokwitz. Ich selbst komme von einem konventionellen Ackerbaubetrieb hier aus der Nähe von Hannover. Und Kuhlage, ich möchte zu dir erstmal sagen, guten Morgen. Du bist schon richtig lange auf den Beinen. Du hast heute Morgen schon die Morningshow moderiert.
Ja, bei NDR1 Niedersachsen. Ich bin heute Morgen um 3 Uhr wach geworden.
Yay, wir sind stolz auf dich. Und ich finde, es passt nämlich gut zum Thema, denn heute wollen wir über das Thema sprechen, Work-Life-Balance in der Landwirtschaft.
Ja. Das Thema dieser Folge lautet Gen Z auf dem Hof. Weniger Arbeit, mehr Glück.
Also ich finde, das Wort Work-Life-Balance passt schon mal nicht, weil das trennt ja Life von Work. Und ich finde eigentlich, dass auch in der Arbeit Leben stecken sollte. Und ich glaube, da haben wir in der Landwirtschaft, da vermischt es sich ja eh. Du lebst auf den landwirtschaftlichen Betrieb, da wo du auch arbeitest. Du hast deine Familie um dich herum. Du kannst also mittags auch reinkommen, mit der Familie Zeit verbringen. Das kannst du jetzt, wenn du hier im Studio sitzt, natürlich nicht machen. Aber vielleicht haben wir es in der Landwirtschaft dadurch auch ein bisschen schwieriger, weil es sich, wie gesagt, immer vermixt und man deswegen nie richtig abschalten kann. Aber mir ist eigentlich wichtig, dass man eine Arbeit findet, wo man auch immer das Gefühl hat, dass man Leben hat.
Wir werden heute über diese Fragen reden. Ist sowas möglich? Work-Life-Balance in der Landwirtschaft. Kann man sich da auch zwischendurch mal rausziehen oder ist man mit diesem Hof 24 Stunden, 7 Tage die Woche verheiratet? Wir haben jemanden als Gast hier, der wählt einen neuen Ansatz und er sagt von sich, wer glücklich ist und nicht überarbeitet, hat mehr Spaß im Job. Mit ihm sprechen wir gleich, aber erstmal
im Job, jetzt hast du es schon wieder gemacht.
Ja, im Job. Achso, Englisch. Ja, das ist doch fast ein deutsches Wort, oder
nicht? Ja, machen wir so.
Im Job. Oh Gott, jedes Mal gibt es ein Kreuz, wenn ich was Englisches sage.
Ja, jetzt achte ich gerade mal drauf.
Und am Ende muss ich irgendwas in eine Kasse schmeißen oder was?
Kurze ausgeben.
Genau, dann schmeiße ich 5 Euro in die Agrardieselkasse, weil euch Bauern geht es ja so schlecht. Das war Spaß, Leute.
Verstehen wir doch hier. Kuhlage, wir fangen an mit meiner Lieblingsrubrik.
Majas Landwort.
Und ich habe dir für diese Folge mitgebracht Mulchsaat.
Mulchsaat. Mhm. Also zäumen wir das Pferd mal von hinten auf. Saat sind diese kleinen Körner, die man in den Boden tut und dann wächst was draus. Mulch ist, kenne ich als Rindenmulch. Das liegt immer auf dem Weihnachtsmarkt zwischen den Buden. Damit man da so weich gehen kann und wenn es nass wird, entstehen da keine Pfützen. So, also Mulchsaat, ganz klar, da wird Rindenmulch gezüchtet. Es ist eine spezielle Saatenmischung, die mulchartige Gewächse hervorbringt.
Dein ganzes Gesicht ist dir gerade rausgefallen beim Mulch.
Mulch.
Falsch.
Überraschung, Überraschung.
Hast dir Mühe gegeben. Mulchsaat bezeichnet tatsächlich eine Aussaatmethode bzw. eine Bewirtschaftungsmethode, wo wir Landwirte das Saatgut direkt in den Mulch legen. Was ist denn Mulch?
Naja.
Wenn du jetzt auf einen landwirtschaftlichen Betrieb schaust bzw. aufs Feld schaust.
Es ist so klein Erde, die hervorragend geeignet ist, um Pflanzen hervorzubringen.
Fast.
Sowas wie meine Mutter kauft immer so Blumenerde, die ist besonders gut und ich würde sagen, Blumenerde ist auch so mulchartig und das ist irgendwie anders als jetzt so ein langweiliger Lehmboden, wo du was reinstecken kannst und es passiert gar nichts.
Ja, in der Landwirtschaft Also so wie wir es zu Hause machen, ist es meistens dann Stroh oder Maisstoppeln oder auch die Zwischenfrucht, also das organische Substanz, die wir auf dem Feld lassen. Und diese Substanz, die hilft uns dabei, dass erstens keine Winderosion uns den Boden wegfegen kann, dass die Feuchtigkeit besser am Boden bleibt, dass das Unkraut schon unterdrückt ist, weil da, wo das Licht nicht hinkommt, kann auch keine Pflanze wachsen. Und das sind perfekte Startbedingungen für eine Aussaatsituation für uns. Mulchsaat.
Mulchsaat. Mich ein bisschen in dieses Wort verliebt.
Ja, das ist süß, ne? Mulch.
Ich krieg das wieder aus dem Kopf. Interessant.
Sehr gerne.
Dafür sind wir ja auch da, dass wir alle ein bisschen mehr lernen und am Ende des Tages nicht dumm sterben. 63 Hektar ist ein öffentlich-rechtliches Produkt und wir sind unserem Bildungsauftrag verpflichtet. Nicht vergessen.
So sieht's aus. Und wenn ihr, liebe Hektis, noch Tipps habt, welches Landwort ich mal als nächstes Kuhlage fragen soll, dann schickt uns gerne Vorschläge an 63hektar@ndr.de. Ich würde mich freuen.
Landwirte arbeiten den ganzen Tag, von morgens bis abends, haben niemals Urlaub. Selbst wenn sie krank sind, müssen sie sich um ihre Scholle und ihre Tiere kümmern. So ist das in Stein gemeißelt. Das sind die ehernen Regeln dieses Berufes. Dachten wir, bis wir Moritz kennengelernt haben. Moritz hat einen landwirtschaftlichen Betrieb und versucht, Landwirtschaft ein bisschen anders zu denken, moderner zu denken, ich sag mal so aus der Sicht von Gen Z. Und wie er das macht, das wird er uns erklären. Hier ist Moritz Bertram, hallo.
Hallo, hallo Maya, hallo Kuhlage, ich freue mich, dass ich hier sein darf. Ja, ich bin Moritz, 26 Jahre jung, gehöre quasi auch zur Gen Z und bewirtschafte zu Hause mit meiner Familie zusammen einen konventionellen Betrieb mit der Schweinezucht, Forstwirtschaft, Ackerbau und Biogas und freue mich heute mit euch über das Thema sprechen zu können.
Yippie, erzähl uns ein bisschen was über deinen Hof. Wie groß ist der, wie klein, wie muss man sich den vorstellen, wie viele Tiere?
Und welche Rolle hast du, ja. Welche Position hast du?
Ja, also ich bin seit 2 Jahren bei uns zu Hause Betriebsleiter, Chef und Inhaber.
Wie alt bist du nochmal?
26.
Wow, ne?
Gute Partie, ne?
Mit 24 schon so eine Verantwortung, also.
Ja, knapp 25 im April werde ich 27 schon. Ja, wir haben zu Hause 400 Sauen, Zuchtsauen und haben dann die Ferkelaufzucht, die dazugehört und noch einen Maststall mit knapp 2000 Plätzen und bilden so also den ganzen Lebenszyklus eines Schweines ab, produzieren unsere eigenen Ferkel und ziehen sie quasi bis zum Schlachtalter groß.
Also im klassischen Sinne ein ja ganz gewöhnlicher Betrieb. Im Grunde unterscheidet dein Hof ja nichts von anderen Höfen, sag mal so, ne?
Nein, prinzipiell nicht. Natürlich ist bei uns der Schwerpunkt auf, wir nennen es die Veredelung, also Produktion von Schweinen. Das ist unser Hauptbetriebszweig und das, wo wir uns am meisten drum kümmern. Aber natürlich haben wir auch natürlich Ackerbau, Forstwirtschaft und die Biogasanlage. Also eigentlich kann man uns als ganz normal mittelständischen Betrieb bezeichnen.
Vor allem viehhaltende Betriebe, das ist ja das, was es so anstrengend macht. Auch die Tiere wollen am Wochenende essen, auch an Feiertagen fressen. Und das heißt, man muss sich auch am Wochenende gut organisieren. Was würdest du denn sagen, wie ist denn deine Arbeit organisiert?
Ja, ich hoffe natürlich, dass meine Arbeit relativ gut organisiert ist und dass wir mit unseren Mitarbeitern zusammen das so führen, dass wir alle zufrieden sind. Aber wie du schon sagst, Maja, mit Tieren haben wir immer Arbeit und wir haben das Glück, dass wir mit lebenden Tieren zusammenarbeiten und auch diese werden mal krank oder machen was kaputt oder haben einen ganz anderen Kopf, als wir es haben. Deswegen haben wir auch immer Überraschungen am Wochenende oder besonders an den Feiertagen, wo wir dann mal denken, Mensch, das hätte an einem anderen Zeitpunkt besser gepasst. Aber prinzipiell würde ich schon sagen, dass wir das bei uns auf dem Betrieb natürlich ganz gut im Griff haben.
Du machst einen sehr zufriedenen Eindruck und ich schließe daraus, dass du auch irgendwie relativ zufrieden bist mit deinem Job. Wir wissen aber auch von den Anstrengungen, von den Strapazen, die dieser Job mit sich bringt. Wir haben in verschiedenen Folgen darüber geredet. Machst du irgendwas anders als andere?
Prinzipiell würde ich das sagen, dass wir schon etwas anders machen bei uns im Betrieb. Was genau, kann ich gar nicht so sagen, weil ich die Betriebsführung und die Struktur, so wie wir es bei uns im Betrieb haben, schon von meiner Mutter so ein bisschen so vorgelebt bekommen haben und ich das Ganze einfach nur etwas weiter ausarbeite und versuche zu perfektionieren.
Aber ich finde, was wir an dieser Stelle mal betrachten können, beziehungsweise ist, dass das, was ich bei mir jetzt so merke, womit ich mich beschäftige, man wurde ja mit bestimmten Glaubenssätzen, erzogen, aufgezogen.
Was für Glaubenssätze?
also meine Glaubenssätze, die mich zum Beispiel begleiten, sind, was sollen denn die Nachbarn denken?
Oh, ne,
was
toll.
Sollen jetzt die Nachbarn ja. denken, wenn wir jetzt hier gerade, keine Ahnung, bei Erntewetter um 16 Uhr einen Kuchen essen bei uns auf der Terrasse? Denken die, wir sind nicht fleißig genug? Denken die, uns ist, keine Ahnung, unsere Felder draußen egal? Also ich glaube, man muss sich davon frei machen, welche Sätze man so in der Kindheit mal gehört hat. Oder
was noch? Warte mal, ich hole mal mein Portemonnaie raus, weil ich will jetzt für jeden Glaubenssatz, für jeden Spruch, für jedes Klischee,
aber ich wette, du hast ja auch welche, also die haben wir ja alle, aber ja. In der Landwirtschaft sind es
dann solche... Möchte ich ein bisschen Geld in unser Phrasenschwein tun.
In der Landwirtschaft sind es dann solche Sätze wie, ohne Fleiß kein Preis.
Oh, ne?
Also immer
toll.
Schön fleißig sein oder...
Wer feiert kann, kann auch arbeiten.
Ja, oder erst die Tiere, dann der Mensch. Ich glaube... Das wird bei dir immer noch so sein. Also ich zum Beispiel habe immer den Satz gehört, erst das Pferd, dann der Reiter. Das heißt, du konntest noch so verfroren vom Pferd steigen und nasse Füße haben. Nein, erstmal wird das Pferd abgesattelt, abgezäumt, bevor du dann irgendwann selbst wieder ins Haus gehst.
Erst die Arbeit, dann das Vergnügen.
Ja, genau. Der Tag beginnt dann, wenn die Sonne aufgeht, nicht wenn du Lust hast.
Arbeit ist die wärmste Jacke. Oh, schlimmer Spruch.
Papiere füllen keinen Futterdruck. Also nur wenn man jetzt irgendwie fleißig im Büro war, hat man noch lange kein Geld verdient, sondern eigentlich nur irgendwie bürokratisch vor sich her gearbeitet. Also selbst da muss man nochmal irgendwie rausgehen. Ja, das sind so, oder 5 Minuten vor der Zeit ist das Lehrlingspünktlichkeit. Immer schön pünktlich sein, noch mehr anbieten, als verlangt wird. Genau.
Also ich schmeiß hier mindestens 15 Euro in...
So viel habe ich gerade schon damit verdient.
Agrardieselschweinchen hier. Erkennst du solche Sprüche auch, Moritz? Hast du die auch noch gehört?
Na, selbstverständlich. Solche Sprüche kennen wir natürlich auch von uns zu Hause. Und das mit der Pünktlichkeit, den würde ich auch gar nicht, da würde ich den Euro wieder rausnehmen. Pünktlichkeit ist ein sehr wichtiges, hohes Gut. Aber ansonsten, ja, man wird damit relativ häufig konfrontiert. Und gerade wenn man das als Betriebsleiter oder bei uns auf dem Betrieb, wenn wir es ein bisschen anders machen, wird man schon gerne auch mal ein bisschen beschmunzelt und belächelt. Aber ich denke, da muss man einfach seinen eigenen Weg finden, damit man selber glücklich wird.
Und wann hast du das gewusst? Also gab es einen Moment bei der Hofübergabe oder als du dich mit dem Gedanken auseinandergesetzt hast, okay, du wirst hier irgendwann mal in die Fußstapfen deiner Eltern treten, wo der Moment kam, wo du sagst, ich will aber auf gar keinen Fall so ein Leben führen wie die oder ich will ein anderes Leben führen. Wann war so der Punkt? Erinnerst du dich?
Nee, so richtig erinnere ich mich daran nicht. Dadurch, dass meine Mama den Betrieb vorher geführt hat, hat sie das auch schon immer so ein bisschen in die Richtung gedrückt. Und das war uns als Familie schon immer wichtig, dass wir auch Zeit für uns haben. Deswegen habe ich nie diesen großen Punkt gehabt. Aber ich sehe natürlich, wie Berufskollegen oder Kolleginnen ihren Job anders machen oder das so machen, dass ich sagen würde, so möchte ich nicht meinen Betrieb führen. Und dann schaut man sich natürlich auf sich selbst und denkt, ja, ich muss ein bisschen was verändern und dann, glaube ich, bin ich auch ganz zufrieden. Und ich denke, diesen Punkt haben wir eigentlich ganz gut getroffen aktuell und fahren so ganz gut, wie wir fahren.
Lass uns mal auf deinen Tag schauen. Also es fallen ja tagtäglich die ähnlichen Aufgaben an. Wie ist es denn bei dir strukturiert?
Ja, also strukturiert, prinzipiell ist es so, dass wir uns mit unseren Mitarbeitern morgens zusammen treffen. Das ist so um 7 Uhr ungefähr. Dann trinken wir ganz entspannt einen Kaffee zusammen. Ich persönlich bin ein ganz großer Morgenmuffel. In der ersten 20 Minuten, eine halbe Stunde wird gar nicht so viel geredet, bis auf dass der Tag halt so ein bisschen durchgesprochen wird. Meine Mitarbeiter sind Gott sei Dank ähnlich. Und dann starten wir natürlich morgens erstmal direkt in die Tierversorgung, gucken, ob es allen unseren Schweinen gut geht, füttern die Tiere, sorgen dafür, dass sie wirklich die optimalsten und besten Lebensbedingungen haben. Und dann ist erstmal bis 11:30 quasi bei uns Schweinstall angesagt. Und um 11:30 haben wir das große Glück, dass meine Oma noch immer noch für uns alle kocht. Dann kommen wir alle zusammen bei uns, essen einmal Mittag und dann besprechen wir noch so ein bisschen. Und dann ist die Stimmung natürlich auch schon auch bei mir deutlich besser und der Morgenmuffel ist raus. Und dann geht es halt am Nachmittag weiter. Und wir machen halt prinzipiell relativ kurze Mittagspausen. Wir wollen gleich weiterarbeiten, weil wir für uns entschieden haben, dass wir sagen, wir möchten lieber gleich weiterarbeiten, dass wir dann später etwas früher in den Feierabend gehen können. Und wenn man jetzt nochmal ganz speziell auf mich guckt, wenn ich meine Woche plane oder meinen Tag plane, ich verplane meine Zeit maximal bis Mittag. Wo ich immer so sage, ich als Betriebsleiter habe nur die Hälfte des Tages verplane ich wirklich mit Terminen oder mit Strukturen, um den anderen der andere Hälfte des Tages frei zu haben für alle möglichen Eventualitäten, die kommen. Und es kommen in der Tierhaltung oder auch generell als Betrieb so viele Eventualitäten dazu, dass ich für mich, bevor ich das anders gemacht, also seitdem ich das anders mache, das Gefühl hatte, dass ich durch diese Freizeit, die ich mir da einräume, das deutlich besser handeln kann, das Ganze.
Mhm. Du hast vorhin davon gesprochen, dass du Sachen anders machen wolltest als deine Eltern. Ja, was sind das für Sachen, die du anders machen wolltest?
Ja, prinzipiell ging es da hauptsächlich für mich um die Arbeitsplanung. Also für mich war das immer so ein bisschen, dadurch, dass ich halt morgens etwas stummer bin, habe ich immer gedacht, es wäre ja schöner für uns alle, wenn alle wüssten, was zu tun ist. Was steht die Woche an oder was steht den Tag so an, dass jeder quasi so ein bisschen seine eigenen Bereiche hat. Also jeder Mitarbeiter hat so seine Verantwortungsbereiche, in denen er tätig ist. Aber auch, dass wir einmal vor der Woche, bevor die neue Woche beginnt, einmal aufschreiben, was steht in der kommenden Woche an, was wollen wir alles erledigen, was sind wirklich wichtige Arbeiten, was sind Arbeiten, die geschoben werden können, um dann ein bisschen Struktur reinzukriegen und eine Wochenplanung zu schaffen.
Also kann ich mir das so vorstellen, dass wenn ich jetzt Mitarbeiterin deines Betriebes bin, dass ich dann morgens auf mein Handy schaue und dann schon sehe, was mich die Woche erwartet. Ich habe natürlich meine alltäglichen Aufgaben und dann noch die Aufgaben, die extra in der Woche anstehen. Und könnte ich mir das persönlich ein bisschen einteilen, ob ich dann nochmal nach Hause fahre und das zu einem späteren Zeitpunkt mache, weil dir dann die manche Aufgaben der Zeitpunkt dafür nicht so wichtig ist? Oder?
Ja, genau. Im normalen Beruf würde man so ein bisschen von so einer Kernarbeitszeit ja sprechen.
Das war das Wort, was ich
die, genau, richtig. Die haben wir bei uns in der Tierhaltung natürlich auch. Das ist einmal vormittags von, also ich sag jetzt mal plus minus 1-2 Stunden von 7 bis 9 und nachmittags 15 bis 16 Uhr. Das sind so die zwei Zeitpunkte, wo unsere Sauen wirklich ihre festen Mahlzeiten bekommen, wobei das aber auch natürlich um eine Stunde variieren kann. Ansonsten bin ich da relativ flexibel und frei. Also wir haben wirklich die Arbeiten, die wir gemacht werden müssen, und alle Arbeiten überher, die sind wirklich flexibel einteilbar, und da können meine Mitarbeiter auch sagen, Mensch, ich habe hier gerade einen Termin oder ich habe heute einen schlechten Tag, ich fühle mich nicht so, ich fahre vielleicht nach Hause oder ich mache irgendwas anderes oder ich habe gerade keine Lust auf die Arbeit und mache einfach was anderes. Also ja, da bin okay. Ich völlig frei, solange die Hauptarbeiten gemacht werden.
Habt ihr da irgendwie technische Unterstützung? Also bei Gen Z denkt man ja immer sofort, alle laufen mit dem iPad rum, mit dem Handy, Knopf im Ohr, bla bla bla. Wie setzt ihr da so die neue technologischen Möglichkeiten um?
Wir versuchen das so ein bisschen zu kombinieren. Wir schreiben quasi einen Arbeitsplan ganz normal am Computer, was die Woche so ansteht, und den stellen wir dann in unsere betriebsinterne Gruppe, die wir haben, dass das jeder auf dem Handy hat und schon mal auch theoretisch am Wochenende gucken könnte, was steht kommende Woche so an, damit man so ein bisschen seine eigene Woche auch planen kann. Also das haben wir auf dem Handy, dass da jeder raufgucken kann und sich auch dran erinnern kann. Und dann zusätzlich arbeiten wir quasi mit einer App, wo wir Notizen drin haben, wo jeder raufgreifen kann. Zum Beispiel, wenn ich über den Hof laufe und denke, oh, da ist was kaputt, das muss nochmal repariert werden, schreibe ich das in diese Gruppe, also in diese Notiz-App. Und dann können wir alle darauf zugreifen und können auch diese Arbeiten abhaken. Oder auch wenn wir Betriebsmittel oder irgendwelche Artikel brauchen, die aufgebraucht oder leer sind, dann können meine Mitarbeiter da einfach reinschreiben und sagen, Mensch Moritz, denk da dran, das müssen wir bestellen.
Also Zeitmanagement und Organisation sind so auch ein bisschen die Schlüssel, um sich Freiräume zu schaffen, wenn ich das richtig verstanden habe.
Und ich denke auch die Technik im Stall, oder? Weil die nimmt ja auch viel ab von Kontrolle, wie es dem Tier geht, dass du 24/7 Daten hast. Also ich denke, sonst müsste ja jedes Mal wieder Mitarbeiter da durchlaufen oder eine Mitarbeiterin. Ich denke, das ist auch ein Hauptpunkt, sich überhaupt...
Na klar, die Modernisierung und die Technik, ja, und der Fortschritt im Stall helfen natürlich ungemein. Aber ich glaube, ein ganz, ganz großer Zeitfresser ist halt wirklich Planung und Management. Und wenn man sich damit so ein bisschen mehr beschäftigt, dann stellt man auf einmal fest, da wird ja viel mit geworben, dass Zeitmanagement und Planung im Vorhinein die Arbeit...
Die halbe Miete ist.
Mindestens die halbe Miete ist, wenn nicht sogar noch mehr. Und ich glaube, das ist in der Landwirtschaft wirklich ein ganz, ganz großer Faktor, dass halt wirklich oft halt gesprochen wird, Mensch, was können wir jetzt machen? Und dann geht da schon wieder eine Viertelstunde, 20 Minuten bei drauf. Und wenn man einfach weiß, was zu tun ist, kann das abarbeiten und dann ist es einfach erledigt und ist fertig.
Man fragt sich ja automatisch, warum ist da früher keiner auf die Idee gekommen? Ne? Gibt es manchmal so Leute aus der älteren Generation, die sich das angucken und sich vor die Stirn hauen und denken, Mensch, das hätten wir auch viel einfacher haben können früher.
Kann es gehen, bestimmt. Aber ich glaube, dass das einfach noch nicht so durchgerungen ist, gerade in Bezug auf Tierhaltung, dass man sagt, dass das so gut planbar ist.
Ja.
Viele haben, glaube ich, vielleicht ein bisschen Respekt davor, zu sagen, ich versuche meinen Tag wirklich mit Tieren durchzuplanen, und da sehen, glaube ich, ganz, ganz viele ein großes Problem drin.
Ich habe auch noch einen anderen Verdacht, wenn ich den mal äußern darf. Tatsächlich glaube ich, es geht ein bisschen um Mindset, und ich nenne das jetzt mal so ein bisschen Arbeitsethos. Ich glaube tatsächlich, das Bild des Landwirts von früher ist das, und da sind auch Leute stolz drauf gewesen, wir sind den ganzen Tag am Arbeiten. So, und wir sind fleißig und wir sitzen nie auf der faulen Haut. Und jetzt ist da auf einmal der Moritz, der sagt, ich will aber zwischendurch mal auf der faulen Haut sitzen und trotzdem meinen Job gut machen. Würdest du da zustimmen?
Ja, auf jeden Fall. Da würde ich auf jeden Fall zustimmen. Also auch ich finde es auch immer noch cool, mal lange Tage zu haben und das Gefühl zu haben, mal richtig zu malochen und das Gefühl zu haben, jetzt heute haben wir mal richtig was bewegt. Das ist ja schon ein sehr erfüllendes Gefühl, für mich jedenfalls, wenn ich abends auf dem Sofa liege und denke, Alter, heute haben wir richtig was bewegt. Aber nichtsdestotrotz gibt es trotzdem bei mir auch die Tage, wo ich sage, ich würde ganz gern um 16 Uhr beim Sport sein. Ich würde ganz gern um 16 Uhr Freunde treffen oder ich möchte einfach mal nichts machen um 16 Uhr. Also auch diese Tage habe ich, und ich denke, da muss man halt gucken, dass man das bestmöglich verbindet, wie es für einen gut ist.
Hast du denn das Gefühl, wenn du jetzt mal um 16 Uhr Feierabend machst oder um 19 Uhr essen gehst oder, keine Ahnung, dein Wochenende verlängerst und Urlaub machst, kriegst du Sprüche?
Natürlich kriegt man mal so ein paar liebgemeinte Kommentare von Berufskollegen, aber das stört mich.
Was sagen die?
Du bist schon wieder weg oder du bist schon wieder beim Sport. Solche liebgemeinten Vorwürfe kennt man natürlich, aber das betrifft mich nicht. Das ist mir prinzipiell egal, weil so wie ich mein Leben lebe, würde ich es jedem anderen auch gönnen, und so gönne ich es auch meinen Mitarbeitern und möchte auch, dass die ihr Leben so führen und so führen, dass sie vernünftig glücklich sind. Und ich glaube, wenn einem das dann so wichtig ist, dann ist auch einem das Kommentar und diese alt vorbehafteten Kommentare und diese Einstellungen sind dann nicht mehr ganz so relevant.
Wir haben ganz zu Anfang das Wort Work-Life-Balance mal hier reingeworfen. Und ich würde gerne mal wissen, was für ein Gefühl da bei dir entsteht. Weil ich weiß, dass das Wort Work-Life-Balance bei Vertretern der älteren Generation oft irgendwie fast als Schimpfwort benutzt wird. Ja, die Work-Life-Balance.
So
die
darüber wird sich lustig gemacht.
Ja, oder so.
Das ist richtig so, was sind das für ein moderner Quatsch? Work-Life-Balance.
Ja. Wie ist das für dich, Moritz, wenn du an Work-Life-Balance denkst? Also Maya hat vorhin schon gesagt, für sie ist das kein Widerspruch, Arbeiten und Leben. Also das ist
ich möchte, dass das Leben in der Arbeit ist, dass mich die Arbeit so erfüllt, dass ich nicht nur sage, jetzt nach der Arbeit kann ich mich mit meinem Leben beschäftigen, sondern dass die Arbeit im besten Falle dich so erfüllt, dass du auch davon schon was Schönes vom Tag hast. Weil auch selbst, wenn du von, 9 to 5 arbeitest, dann ist das immer noch der komplette Tag eigentlich. Du hast nur ganz kurz die Frühstückszeit für dich und die Abendessenszeit. Das kann es ja nicht gewesen sein für ein erfüllendes Leben. Deswegen ist mir das eigentlich am wichtigsten, dass ich schon weiß, das sind auch die Momente, die ich auf der Arbeit gerne habe.
Für mich ist wichtig, dass ich auch mal die Arbeit hinter mir lasse. Also ich habe eine Zeit lang auch das Gefühl gehabt, ich bin 24 Stunden rund um die Uhr Radiomoderator. Alles drehte sich um Radio, die nächste Idee, die habe ich mir über die nächsten Gag, die nächste Moderation habe ich mir zu Hause aufgeschrieben. Und irgendwann habe ich festgestellt, dass ich das nicht mehr möchte, dass ich auch wirklich dann mal die Tür Radio und Moderator zumache und etwas anderes bin. Und da würde mich mal interessieren, gelingt dir das? Also wenn du dir frei nimmst, dass du sagst, ich bin jetzt nicht mehr Bauer, ich bin jetzt Moritz und ich bin jetzt Sportler, ich bin jetzt Faulenzer.
Als Sportler würde ich mich natürlich
nicht bezeichnen. Oder ich bin jetzt im Fitnessstudio.
Aber nein, genau. Also nein, das ist für mich natürlich ganz, ganz schwierig. Und das schaffe ich auch eigentlich fast nie, dass ich wirklich gedanklich komplett rauskomme. Dazu ist das einfach, ist die Landwirtschaft und mein Beruf, meine Berufung ist einfach mein Leben. Damit finanziere ich meinen Lebensunterhalt und den meiner Familie und meiner Mitarbeiter quasi. Und deswegen komme ich da nie raus. Aber ich gebe mir beste Mühe und schaffe es auch dann, wenn ich dann mal beim Sport bin oder wirklich mal im weiteren Urlaub bin und weiter weg bin, dann schaffe ich auch wirklich mal nicht daran zu denken. Was halt daran liegt, dass meine Mitarbeiter mir wirklich zu 100% den Rücken frei halten. Also wenn ich war letztes Jahr für 2 Wochen in Amerika, das war eine relativ lange Reise für einen viehhaltenden Betrieb für mich. ich wusste einfach, dass ich mich zu 100% auf meine Mitarbeiter verlassen kann und ich weiß, dass die gerade wie eine geschlossene Wand zu Hause stehen und alles versuchen abzuhalten, dass nichts zu mir kommt und ich einfach meine Ruhe haben kann und ich einfach mich darauf verlassen kann, dass zu Hause der Laden einfach läuft.
Geiles Gefühl, ne?
Ja, ist Wahnsinn. Also, dass ich solch super Mitarbeiter habe, die mir zu Hause einfach so doll die Rücken frei halten, ist das Wichtigste für mich und zeigt halt einfach, dass meine Mitarbeiter ja scheinbar auch glücklich bei mir sind und hinter mir stehen.
Mhm. Machen deine Eltern noch Urlaub, Maya?
Meine Eltern?
Machen die manchmal Urlaub?
Also das ist echt was ich mir aktuell vornehme, denen mal zu sagen, mehr Urlaub zu machen, weil meine Mami, es macht ja bei uns zu Hause das Büro und egal zu welcher Tageszeit ich nach Hause komme, immer ist das Bürolicht an. Und für mich ist es schon total schön zu sehen, wenn ich sehe, sie nimmt ihre Akten wenigstens mit zum Strandkorb, wenn gerade mal irgendwie die Sonne scheint, weil dann kann sie immer noch arbeiten. Sieht nur für viele nicht nach Arbeit aus, weil sie ist ja irgendwie im Strandkorb. Und das sind für mich schon so kleine Momente, wo man ein bisschen was switchen kann, wo die Arbeit dann vielleicht ein bisschen angenehmer ist. Aber ich merke, dass es denen immer noch schwer fällt, jetzt, auch wo sie älter sind und es vielleicht auch gerade so in die Übergangsphase geht, dass auch mehr Verantwortung abgegeben wird, dass sie trotzdem immer noch das Gefühl haben, ich kann den Hof doch nicht alleine lassen. Also es muss immer irgendjemand auf dem Hof sein.
Ja, so. Loslassen können ist wahrscheinlich auch ein Punkt. Ich habe eine spannende Reportage gesehen im WDR. Da ging es um Eckart Hollow aus Schermbeck, der macht in Ziegen. Und der hat einen ganz spannenden Satz gesagt. Der sagte, meine Eltern haben sich für diesen Hof aufgeopfert. Das wollte ich ändern.
Also ich kann sagen, dass sich meine Großmutter aufgeopfert hat. Also die ist 94 geworden und war am Ende eigentlich nur noch so einen halben Meter großen, ganz krummen Rücken. Also wirklich sich wirklich auch körperlich noch so wahnsinnig kaputt gearbeitet. Aber sie ist auch auf dem Hof quasi eingeschlafen und das war ihr Lebensinhalt, ihr Leben. Und wie gesagt, sie hat es geschafft, dass meine Mutter es weitergemacht hat und dass ich jetzt weitermache. Und das war irgendwie auch so ihr Lebensgeschenk. Aber dennoch habe ich gesehen, dass sie eigentlich abgesehen vom Hof nicht viel erlebt hat. Also Hof war alles.
Jetzt muss man wahrscheinlich auch einschränken und sagen, die Generation hatte möglicherweise auch keine andere Möglichkeit. Die mussten, um zu überleben. Im Laufe der Zeit haben sich die Gegebenheiten ein bisschen verändert. Es gibt andere Möglichkeiten und die muss man nutzen. Die Frage ist das bei allen Vertretern der Gen Z so? Du hast ja wahrscheinlich mit Freunden in deinem Alter zu tun. Hast du das Gefühl, da sind alle auf demselben Trip wie du? Oder gibt es auch andere, die sagen, nee, wir machen das so wie unsere Eltern und Großeltern, wir ackern durch?
Da auf jeden Fall. Ich denke, das ist ziemlich gemischt. Aber ich glaube nicht, dass man das pauschal auf die Landwirtschaft ja beziehen kann. Ich glaube, das ist in allen Berufen so oder in allen Bereichen. Es gibt halt die sagen, ich bin total glücklich, wenn ich 14 Stunden am Tag arbeite und ich muss mich da richtig reinstürzen. Und es gibt halt die sagen, ich möchte halt auch Freizeit und Familienzeit haben. Also ich denke, das ist in allen Bereichen ungefähr dasselbe. Ich glaube, in der Landwirtschaft vielleicht einen kleinen Ticken mehr, weil die Landwirtschaft ein so toller Beruf ist, dass man einfach so viel Spaß daran hat und auch sagt, ich nehme es gerne in Kauf, länger und viel mehr zu arbeiten.
Was glaubst du, warum sich so viele Betriebe noch so kaputt arbeiten? Also was glaubst du, was braucht es, um es das nicht mehr zu tun? Du hast ja auch irgendwie mal angefangen, etwas umzustrukturieren. Wenn man jetzt Tipps geben müsste, ja, welchen einfachen Tipp hat man, wie man das ändern kann?
Dann würde ich sagen, muss man auf jeden Fall versuchen, am Zeitmanagement und an der Planung zu arbeiten, um erstmal einen grundlegenden Schritt in die Richtung zu schaffen. Aber das ist ein ganz, ganz schwieriges Thema und muss man wirklich individuell auf jeden Betrieb betrachten. Wir machen gerade auch so einen Unternehmenskurs mit. Da diskutieren wir auch natürlich viel um Persönlichkeitsentwicklung und Zeitmanagement. Und da ist es wirklich, da merke ich immer wieder, dass ganz viele halt große Angst haben, Sachen zu verändern. Und ich glaube, das ist immer noch so der Punkt, wo viele nicht sich selbst im Weg stehen, aber der Sache im Wege stehen, weil sie sagen, das läuft schon immer so. Und so wie wir es machen, machen wir es halt einfach. Und die Angst, was zu verändern und eventuell durch diese Veränderung halt vielleicht auch mal hinzufallen und was falsch zu machen, die ist halt so groß, dass man lieber bei dem alteingefahrenen System bleibt.
Mhm. Also mein Vater zum Beispiel, der hat sein Leben lang um 7.25 Uhr die Mitarbeiter begrüßt. Und ja, alle haben sich dann in meiner Werkstatt getroffen, dann hat er die Arbeitsverteilung gemacht. Also nichts mit Handy, nichts vorher schon mal einen Plan gemacht, nicht vorher schon mal die Woche durchgeplant, sondern jeden Morgen aufs Neue. Und ich denke mir, wenn ich jetzt sagen würde, Papi, ich möchte eigentlich jeden Morgen eine WhatsApp rausschicken um 7.25 Uhr für die Woche und für den Tag, weil ich glaube, dass ich dann auch manche Aufgaben viel leichter machen würden. Zum Beispiel ein Mitarbeiter fährt eine halbe Stunde zu uns, fährt an 10 Feldern von uns vorbei, ist dann in der Werkstatt und hört dann, er hätte doch bei dem und dem und dem Feld mal schauen können, ob es da irgendeine Krankheit gibt. Krankheitsbefall. Da muss er ja wieder zurückfahren, obwohl er hätte das schon auf dem Weg machen können. Das sind so die ganz kleinen Aufgaben, die man jetzt schon verändern könnte. Aber ich wette, wenn ich das vorschlagen würde, würde der Mann, der dir sagen, ihr immer mit euren, mit eurer Röhre, wo ihr drauf schaut. Das wahre Leben ist, wenn du gerade ausschaust und nicht auf die Platte.
Ja, das ist, glaube ich, ganz, ganz schwierig. da habe ich auch quasi in Anführungsstrichen ein Beispiel zu meinem Opa zu Hause noch auf dem Betrieb. Mein Opa ist 84 Jahre. wenn ich dem jetzt sagen würde, Opa, du fang mal um 7:30 an oder so, dann würde er sagen, Moritz, ich bin die letzten 50 Jahre um 7 draußen gewesen, ich mache das weiter. Also ich glaube, dass das bei uns funktioniert, weil wir halt wirklich ein junges, dynamisches Team sind und alle auch Lust haben, was zu verändern. Mhm. Und dann muss man halt gucken, dass man das so ein bisschen auf die Gegebenheiten anpasst. Wenn ich jetzt meinem Opa sagen würde, Opa, du musst auf dein Handy, also meine Oma und Opa besitzen tatsächlich sogar ein Smartphone. Wenn ich denen jetzt sagen würde, Opa, du musst auf dein Handy gucken, damit du weißt, was so die Woche ansteht, dann würde er sagen, mach's allein, also dann wird er sich umdrehen. Das ist, glaube ich, ganz schwierig. Aber dadurch, dass wir halt ein junges Team haben, klappt es bei uns halt relativ gut.
Ja. Dein Opa bringt so alles durcheinander. Irgendjemand hat schon die Notiz gesehen, das angepinnt und gesagt, ich mach das. Und dein Opa steht schon längst und hat die Aufgabe erledigt.
Manchmal sieht er auch vor uns sogar Aufgaben und erledigt sie schon vorher weg. Und dann wollen wir was besprechen und dann sagt Opa, das habe ich doch schon längst fertig. Also hast du auch, aber...
Ja. Wie wichtig spielt denn die Rolle Weiterbildung oder Fortbildung oder Lernen, wenn man seinen Betrieb verbessern will oder wenn man so diese Work-Life-Balance schaffen will? Weil du hast vorhin gesagt, naja, ich habe mir überlegt, ich will mein Zeitmanagement verbessern. So, da kommt man ja wahrscheinlich auf so ein paar Sachen selbst, aber bei anderen Sachen braucht man vielleicht Hilfe. Wie machst du dich schlau? Machst du Fortbildung, gehst du ins Internet, guckst dir andere Agrarinfluencer oder Landwirte an? Wie bildet man sich weiter?
Ja, ganz unterschiedlich. Also ich glaube, prinzipiell ist erstmal egal, was man macht. Hauptsache, man macht was außerhalb des Betriebes und außerhalb der Landwirtschaft, in Anführungsstrichen. Man muss einfach zusehen, dass man unter Leute kommt. Auch vielleicht sich ein bisschen aussucht, dass man ein bisschen mehr mit jungen Betriebsleitern in Kontakt kommt, die es vielleicht anders machen. Einfach dieser Austausch ist schon ein ganz, ganz großer Schritt in die richtige Richtung. Und dann gibt es natürlich ganz, ganz viele angebotene Seminare, die man besuchen kann von der Landwirtschaftskammer oder anderen Institutionen, wo man wirklich viel lernen kann und wo auch viel darüber gesprochen wird. Also da gibt es viele Möglichkeiten, sich weiterzubilden. Man muss sich einfach nur wirklich die Zeit nehmen und sagen, ich besuche so einen Kurs, ich schaue mich um, ich gucke über den Tellerrand heraus und sehe dann andere Möglichkeiten und passe diese dann auf meine Gegebenheiten an.
Also grundsätzlich würdest du aber schon sagen, okay, Work-Life-Balance funktioniert und Geld verdienen mit einem landwirtschaftlichen Betrieb funktioniert auch. Weil ich würde ja immer denken, ja, wenn ich weniger arbeite, dann bleibt am Ende auch weniger unterm Strich übrig. Muss man da finanzielle Einbußen in Kauf nehmen, wenn man so ein entspanntes Leben führen will?
Ich würde ein Stück weit sogar das Gegenteil behaupten. Desto glücklicher und zufriedener man ist und desto mehr Zeit man hat, sich um andere Dinge zu kümmern, desto besser kann man in der Regel auch sein Unternehmen führen. Und desto mehr Zeit ich habe, Sachen auch vernünftig wieder instand zu setzen oder in Gang zu bringen und nicht immer nur hinterher zu laufen, sondern vorweg zu arbeiten, sind halt wirklich auch die Faktoren, die halt wirklich im Endeffekt auch das Geld bringen.
Wie wichtig ist sowas wie Mental Health? Wir haben in einigen Folgen schon darüber gesprochen, wie anspruchsvoll dieser Beruf ist. Nicht nur körperlich, sondern auch seelisch. Wir wissen, dass die Fälle von Depressionen unter Landwirten besonders groß sind. Auch Suizide, darüber haben wir gesprochen.
In Folge 38 übrigens und auch in Folge 9 haben wir das mal angeschnitten. Genau.
Ja, es ist wirklich furchtbar, wie viele Landwirte darunter leiden. Du machst überhaupt nicht den Eindruck. Und so deine Generation, wie wichtig ist das Thema für euch?
Ich glaube, das ist genauso wichtig für uns wie auch für dich, dass du einen Ausgleich brauchst nach oder vor der Arbeit, um zu sagen, dass du fit bleibst. Also wenn man immer nur die eine Tätigkeit oder die eine Arbeit erledigt, dann hat man vielleicht mal Rücken, dann hat man mal Knie. Also ich glaube, das geht einfach...
Wir müssen jetzt mal sehen, wie cool er jetzt hier am Nicken ist. Der fühlt sich total gesehen jetzt. Ja, so ist es doch. Ich habe doch schon Rücken.
Ja. Nein, aber da muss man halt einfach gucken, dass man sich und seinen Körper und auch quasi seine Seele und seinen Geist versucht, im Ausgleich zu halten und mit neuen Sachen immer auf Trab zu halten und nicht nur in der eigenen Blase bleibt und immer nur halt hinterher arbeiten. Man muss vorwegkommen, man muss früh dran sein.
Ja, ich meine, Maja, ich würde dich auch noch so als weitestgehend als Gen Z
Vielen Dank.
bezeichnen. Ist das Thema Mental Health oder irgendwie die seelische Gesundheit für deine Generation und für deine Moritz ein wichtigeres Thema? Also wird das auch nicht mehr so tabuisiert wie früher? Ist das der große Unterschied vielleicht auch?
Ich glaube, das sieht man auch schon daran, dass wir da wirklich eine komplette Folge zugemacht haben. Ne? Das Thema ist allgegenwärtig. Man kennt viele Betroffene und ich kenne aber auch die Diskussion. Also ich kenne das, wenn ich, also neulich, das habe ich glaube ich auch schon mal erwähnt, einen Landwirt getroffen. Dann habe ich gefragt, Mensch, wie geht's denn deinem Sohn und wie schön, der ist jetzt nach Hause gekommen. Und dann hat er geantwortet, ja, ach mein Gott, der probiert's jetzt mit Work-Life-Balance und hat sich so mega echauffiert und darüber ja eigentlich lustig gemacht. Und das ist so ein bisschen das, was es schwierig macht, ne? Wenn man selbst versucht zu sagen, okay, mir ist es wichtig, dass ich jeden Tag joggen gehe, dass ich in Bewegung bleibe, dass ich mich fit halte. Ich kann viel arbeiten, aber ich brauche auch das. Wenn du dann einen Vater oder eine Mutter oder irgendwen im Dorf hast, der die ganze Zeit sagt, was ist denn das für ein Quatsch? Warum joggt denn der Bauer da hinten und sitzt nicht auf dem Traktor? Das ist ja schade, wenn einem das so schwer gemacht wird. Und ich glaube, dass die nachfolgende Generation, dass es da noch mehr akzeptiert ist, sich darum zu kümmern. Vielleicht kennst du das bei dir auch.
Naja, ich hatte so bei Landwirten früher immer das Gefühl, so den Ausbruch, die mentale Gesundheit holt man sich auf einem Scheunenfest. So, da oder auf dem Schützenfest.
Was holt man sich da?
Mentale Gesundheit, Erholung, da macht man den Kopf frei und sowas. Aber es redet keiner über die wirklichen Probleme, so dass es irgendwie Leuten schlecht geht, dass Leute unter dem Druck ihrer Arbeitsbelastung leiden, dass man bitte die Arschbacken zusammenkneifen soll, weil das ist bei Landwirten ist das nun mal so und man soll sie nicht so anstellen. Wir kennen das ja auch alle ein bisschen, so, ne? Und ich frage mich, ob man heutzutage eher bereit ist zu sagen, hey, mich macht das fertig, mir geht's nicht gut. Und dass man dann nicht weggeschickt wird oder in Augenrollen kriegt, sondern dass es da Leute gibt, die auf einmal verstehen, ja, ich verstehe das gut, lass uns drüber reden. Und dass die Generation anders mit dem Thema umgeht, offener. Erlebst du das irgendwie so, Moritz?
Das würde ich schon sagen, ja, auf jeden Fall. Ich glaube, man ist viel empfindlicher dafür geworden, dass es halt auch Arbeitsüberlastung gibt. Ich glaube, früher, ich weiß nicht, wie weit wir darüber zurückgehen müssen, aber es gab keine Arbeitsüberlastung. Also jedenfalls hat das keiner ernst und keiner wahrgenommen. Und dadurch, dass wir speziell in der Landwirtschaft in so einem Strukturwandel stecken und dass sich von einem Tag auf den anderen Sachen ändern, Gesetze ändern, wir mit solch riesigen Summen in der Landwirtschaft zu tun haben, ist, glaube ich, die psychische Belastung eines Landwirtes, eines Unternehmers deutlich, vielleicht nicht größer geworden, aber deutlich spürbarer. Und vielleicht ist man durch die ganzen Medien und durch das Gesundheitsempfinden generell vielleicht ein bisschen empfindlicher geworden und sagt, man muss mehr darauf achten und man muss auch was dafür tun, dass das nicht passiert, weil man aus der Vergangenheit ja gelernt hat, das führt nicht zum Erfolg.
An dieser Stelle nochmal ganz kurz, also wir sind ja hier in einem Landwirtschaftspodcast, deswegen konzentrieren wir uns natürlich auf den Beruf Landwirtschaft. Wir wissen aber, dass auch in vielen anderen Berufen natürlich auch Überbelastung ist.
Also wir halten mal fest, Moritz macht vieles anders auf seinem Hof, wie durch gute Organisation, Zeitmanagement.
Auch Luft, er lässt sich ja am Tag, genau. Er plant ja nur den halben Tag und die andere Hälfte ist ja für spontane Situation freigelassen. Ich glaube, das ist auch ein wichtiger Tipp, dass man nicht jetzt den ganzen Tag voll macht und dann checkt man, ach, mir kommt ja immer irgendwie was dazwischen und ich werde ja nie mit meinem normalen Plan, komme ich ja irgendwie gar nicht hin. Das finde ich einen wichtigen Tipp.
Du hast ein verlässliches Team hinter dir.
Ja.
Du bildest dich weiter.
Und du kannst lieb gemeinte Sprüche von Berufskollegen ausblenden, weil du jedem das wünschst, was du für dich auch erreicht hast. Das finde ich irgendwie auch schön.
Total toll. Ich hätte noch eine letzte Frage. Wann erleben wir bei dir die 4-Tage-Woche?
Ja. Ich glaube, die wird man bei mir nicht erleben können. Ich kenne andere Unternehmen nicht in der Landwirtschaft, die sich damit viel auseinandergesetzt haben. Und die Mitarbeiter berichten oft davon, dass die Tage in den 4 Tagen sehr viel länger geworden sind, aber dann natürlich mehr Freizeit zu verstehen. Aber das wird bei uns im Bereich der Tierhaltung nicht möglich werden. Also es gibt wahrscheinlich Chancen, dass man vielleicht nur einen Mitarbeiter da hat, der dann halt alleine für die Tierversorgung zuständig ist. Das ist bei uns ja am Wochenende zum Beispiel der Fall. Wir sind ja zu 4 in Anführungsstrichen, also jeder hat nur einmal im Monat Wochenenddienst, aber man muss dazu sagen, den Luxus, dass man 3-mal frei hat, büßt man auch ein in dem Wochenende, wo man Dienst hat. Bei uns brauchen wir knapp 6 Stunden, um alleine die Tiere zu kontrollieren und zu versorgen. Also ist 3 Wochenenden frei, aber das eine Wochenende, an dem Tag braucht man sich auch nichts anderes vornehmen, außer die Tierversorgung.
Ich finde sehr cool, wie ernst du auf diese frech gemeinte Frage von Kulage geantwortet hast. Daran siehst du mal, wie weit er ist, dass das wirklich eine Überlegung wert war, zu schauen, kriege ich selbst auf meinem Betrieb eine 4-Tages-Woche hin. Wahnsinn.
Na, was ich toll finde, was ich als Fazit mitnehme, ist, dass dieses Wort Work-Life-Balance, dass das nichts ist, was man belächelt, sondern was mit Leben gefüllt wird und was so ausgelegt wird, dass man seinen Job gut macht und dass man sein Leben leben kann. Und beides seinen Platz hat und man eine Verantwortung gegenüber beiden Seiten hat und der auch gerecht wird. Und dass es nicht ist, irgendwie so, das sind diese jungen Leute, die wollen nur faulenzen. Mhm. So, es funktioniert.
Cooler, gell? Wir haben ja am Ende hin auch immer noch mal eine Rubrik. Und wir können ja mal hier ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Wir besprechen uns jedes Mal intern, ob diese Rubrik ihre Berechtigung hat. Und ich habe mir gedacht, ich frage jetzt einfach mal die Hektis, ob euch das hier am Ende eigentlich zu viel ist, wenn hier jetzt noch diese Achwas-Rubrik kommt. Die Achwas-Rubrik ist ja eine Rubrik, in der ich Kuhlage mit Neuigkeiten überrasche, was sich so in der Branche bewegt. Und ich finde das eigentlich immer ein ganz nettes Ende für die Folge, weil es nochmal was Positives ist. Ganz oft haben wir ja schwierige Themen oder auch kritische Themen und ich mag immer gerne positiv enden. Deswegen ist das so die Idee hinter dieser Rubrik. Hängt ihr an der Rubrik oder wollen wir sie streichen? Ihr könnt ja gerne nochmal schreiben und uns Feedback dazu geben an 63hektar@ndr.de.
Ach was.
Ich habe die Überschrift gefunden, Milch ohne Melken. Kannst du dir darunter was vorstellen?
Nein.
Also, es geht darum, dass die Milch in einem Bioreaktor hergestellt wird und nicht im Euter.
Oh Gott, das klingt furchtbar.
Also quasi das Gleiche, was du schon kennst mit In-vitro-Fleisch.
Ja.
Nur jetzt umgemaunzt auf Milch, die nicht mehr aus dem Euter kommt, sondern auch in so einem Bioreagenzglas. Was hältst du von der Idee?
Boah, ich habe sofort so eine Vorstellung von Matrix. Da sind so große Maschinen, die da rumrühren und irgendwas machen. Irgendwann sind alle Tiere überflüssig und wir werden nur noch aus dem Labor ernährt. Andererseits bin ich ja auch so ein Tierfreund und so ein Tierschützer und das wissen ja auch alle
Milchtrinker
und denke mir so, eigentlich finde ich es nicht gut, dass die Kühe da so gemolken werden, dass die armen Kälbchen und so weiter, wir haben das 100 Mal durchgekaut. Warum nicht? Lass es uns ausprobieren. Wenn es gut schmeckt, von mir aus, aber ich finde, man sollte es kennzeichnen.
Okay, ja. Also man benötigt dafür nur eine kleine Zellprobe von der Milch, von der Kuh.
Mhm.
Und dann wird das in so einer kontrollierten Umgebung in dem Bioreaktor kultiviert und vermehrt.
Krass.
Was halte ich davon? Also ich persönlich denke da natürlich direkt an die ganzen milchviehhaltenden Betriebe. Und es ist ja nicht nur so, dass wir die melken, sondern die machen ja auch Kulturpflege, indem die Tiere auf der Weide stehen. Was ist denn dann mit den ganzen Weiden? Also ich denke, da hängt eine Menge dran. Ich beobachte das.
Natürlich. Übrigens, alle Folgen von 63 Hektar hört ihr natürlich hier in der einzig wahren, oft kopierten und doch niemals erreichten ARD-Audiothek. Und da gibt es auch noch einen ganz geilen anderen Podcast. Und zwar, ihr müsst euch vorstellen, der ist wirklich sensationell. Allein der Name, die Bromance Daddies vom Hessischen Rundfunk. Sensationell. Nick und Leon, sind so beste Buddies, sind zufällig gleichzeitig Papa geworden. Und in dem Podcast wollen sie so einen ganz ehrlichen Einblick in so väterliche Gefühlswelten geben. Dabei sind die beiden totale Kindsköpfe geblieben und kämpfen aber so mit Humor gegen Themen wie Schlafentzug und Trotzphasen von den kleinen Kindern und so. Alle, die Papa sind, wissen, wovon ich rede. Es ist wirklich sehr geil zum Hören. Hört mal rein. Die Bromance Daddies, auch natürlich hier in der ARD Audiothek. So.
Das war's. Es hat mir tierisch viel Spaß gemacht. Danke, Moritz, dass du da warst.
Mir hat's auch viel Spaß gemacht. Dankeschön.
Und in 2 Wochen hören wir uns wieder.
So sieht's aus. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
63 Hektar. Von Wochenmarkt bis Scheunentor.
Der Landwirtschaftspodcast von NDR Niedersachsen.
Mit Andreas Kuhlage
und Maya Muckwitz.